bin nett, ich bin freundlich, ich bin charmant, weil ich weiß, das bringt mich weiter bei der Erreichung meiner Ziele. Was kann ich dazu beitragen, um ihn erfolgreich zu machen und natürlich auch mich dabei und meine Firma damit erfolgreich zu machen? Also wo machst du selber als Individuum den Unterschied, den positiven Unterschied? Denn auch das kann viel bewirken.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zu einer neuen Folge von Vitamin W, dem Podcast für mehr Wertschätzung in der Arbeitswelt.
Hallo, hier sind wieder Dennis und Doro, eure Vitamin W Podcast-Hosts.
Zuerst einmal möchten wir nochmals Danke sagen dafür, dass wir so viele von euch für das Thema Wertschätzung inspirieren und gewinnen konnten. Mit so viel positiver Resonanz haben wir gar nicht gerechnet.
Ja, danke vor allem auch für die kritischen Impulse und tollen Verbesserungsideen, die wir von euch bekommen haben. Die sind für uns extrem wertvoll, denn wir wollen mit unseren Interviews und Beispielen aus der Arbeitswelt eben nicht nur die positive und die wohlfühlige Seite zeigen, sondern gerade auch die schwierigen Seiten beleuchten und dahin gehen, wo es vielleicht auch ein bisschen wehtut, weil eben zu wenig Wertschätzung stattfindet.
Ja, genau, Doro. Und deshalb werden wir unser Spektrum auch deutlich öffnen. Zum Beispiel auch mit GründerInnen und Führungskräften sprechen, die ja, vielleicht selbst am Anfang alles andere als wertschätzend zu ihren Mitarbeitenden waren.
Ja, ganz genau. Und ja, auch der wenig wertschätzende Umgang mit ja, zum Beispiel natürlichen Ressourcen wie eben Energie, Lebensmittel und andere Ressourcen, aber auch die oft fehlende Wertschätzung im Umgang mit Krankheit und Tod wird eine Rolle spielen. Also es wird wirklich keine Tabus geben.
Ja, das wird spannend, Doro. Für mich war und ist es auch immer wieder überraschend, welche ganz konkreten Learnings wir aus den Gesprächen mit unseren InterviewgästInnen ziehen können.
Ja, Dennis, richtig und wichtig. Denn es geht uns ja immer um das, was Mitarbeitende und generell alle, die uns zuhören, ganz konkret umsetzen können. In ihrer Haltung, in ihrem Verhalten, in der Kommunikation, dem Feedback geben, zum Beispiel in der Zusammenarbeit im Team und eben auch mit Führungskräften. Na, schließlich geht es ja um mehr Wertschöpfung mit Wertschätzung.
Wenn euch die Inspiration aus den Podcast-Folgen dazu noch nicht reicht, dann gibt es zu diesen Themen ganz konkret auch schon erprobte Workshop-Formate. Es gibt Trainings und es gibt Coachings. Ich verlinke euch die Infos dazu mal in den Shownotes.
Ja, genau. Und eben diese Trainings und Coachings kann man auch direkt bei uns buchen. Also schaut gerne auf unserer Website vorbei.
Und vielleicht für all diejenigen, die uns noch nicht kennen?
Ja, danke, Dennis. Ich bin Doro Fromberger und schön, dass ihr dabei seid. Ich unterstütze Führungskräfte und Teams bei der Entwicklung, der Umsetzung einer wertschätzenden Unternehmenskultur.
Ja, und ich bin Dennis Bus. Wenn ich gerade keinen Podcast mache, dann begleite ich Unternehmen auf dem Weg hin zu einer authentischen Arbeitgebermarke und zu gutem Content dafür.
In jeder Podcast-Folge bringen wir euch die Best-Practice-Beispiele und die Erkenntnisse zum Thema Wertschätzung näher. Und dabei kommen natürlich auch Themen wie New Work, Führung und Management nicht zu kurz.
Auf in die neue Folge. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema und einen sehr geschätzten Gast bei uns.
Genau, Dennis. Denn im Gespräch mit unserem Gast Sven Thierhoff geht es hier um: Wertschätzung passiert, wenn man sich treu bleibt.
Sven hat schon ein bewegtes Arbeitsleben hinter sich. Mittlerweile ist er Vice President bei IMG Endeavor und er ist zuständig fürs Global Licensing und Business Development. Es ist total spannend, von ihm zu hören, wie er sich selber trotz seines Aufstiegs im internationalen Corporate Business treu geblieben ist.
Sven, schön, dass du heute dabei bist.
Sven, du warst schon mit 32 Jahren Deutschlandchef von Disney. Du hast wahnsinnig viel Verantwortung in deinem Leben gehabt. Du hast damals schon sehr viel Verantwortung gehabt und verhältnismäßig wenig Erfahrung von den jungen Lebensjahren her. Was waren denn so damals deine wichtigsten Learnings in dieser Phase, als du so jung warst und so viel Verantwortung hattest? Und vielleicht magst du uns auch mal sagen, welche Bedeutung hatte Wertschätzung in der damaligen Zeit für dich?
Also erstmal das, was du gerade beschrieben hast, dem war ich mir überhaupt nicht bewusst. Ich glaube, das ist schon mal ein guter Anfang, wenn man dem sich mal ehrlich stellt, sondern das geht gerade, glaube ich, in diesen in dieser Corporate-Umgebung läuft es nun mal manchmal so, dass man in bestimmte Positionen kommt, zu einer manchmal auch sehr frühen Zeit, weil man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und vielleicht auch die Kriterien erfüllt, die eine solche Organisation stellt an Menschen, um dort erfolgreich zu sein. Und in meinem Fall war das eben, ja, ich hatte diesen starken amerikanischen Ansatz. Das macht natürlich Sinn in einem globalen amerikanischen Unternehmen. Und so bin ich eigentlich dort gelandet in dieser in dieser Position und war mir dessen tatsächlich gar nicht bewusst. Ich habe das erst eigentlich im Nachhinein durch Selbstreflexion erfahren. Vielleicht noch mal ein wichtiger Punkt dazu, weil ich habe ja, sagen wir mal, wir waren ja, und Disney ist bis heute die größten Vermarkter eigentlich in dem Kindersegment, ja, wenn es um Kinder-Entertainment geht. Und das Lustige dabei war, und das habe ich aber, ist mir auch im Nachhinein erstmal klar geworden, ich hatte gar keine Kinder zu der Zeit. Also habe mir dann im Nachhinein auch gedacht, ich erzähle jetzt allen, wie es läuft mit Kindern, ohne jemals Kinder gehabt zu haben. Ist eigentlich schon lustig, aber so, das gehört eben auch damit dazu, ne? Zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und ich glaube, mein Learning dort war, dass ich hatte natürlich das Glück, die Mickey Mouse auf meiner Karte zu haben. Und dann ist es auch so, dass du dort natürlich viele offene Türen vorfindest. Nicht, weil der Sven Tierhoff so ein toller Typ ist, sondern weil da eine Mickey Mouse auf der Visitenkarte ist und jeder gerne mit der Mickey Mouse etwas zu tun haben will oder mit diesem Image oder mit dieser Reputation, die der Disney-Konzern hat. Und das hat natürlich für mich gespielt damals. Auch dessen war ich mir gar nicht so sehr bewusst, ne? Aber das war einfach so. Und ich glaube, die Learnings, die ich dort hatte, waren, dass ich hatte dadurch das Glück, aber auch die Möglichkeit, mit Menschen zu interagieren im Geschäft, an die ich wahrscheinlich sonst überhaupt gar nicht rangekommen wäre, als ein normaler 32-jähriger Sven Tierhoff. Also ich habe letztendlich agiert als der Disney-Mann und kam dann überall rein. Und das war besonders deutlich. Ich habe ja auch die Disney-Büros eröffnet damals in der Türkei, in Griechenland, Saudi-Arabien und in Israel. Und das war besonders offensichtlich in einem Land wie der Türkei. Da kannst du normalerweise als 32-Jähriger kommst du an gar keinen ran. Ja? Aber in dem Land haben die Senioren, wie sagt man das, die seniorigsten Geschäftsmänner mit mir Vorlieb nehmen müssen, weil ich war der Mr. Disney in dem Land. Ja? Und das war für mich ein unheimliches Learning, weil ich natürlich dort Einblick hatte in eigentlich diese Top-Level-Management in all diesen Ländern, aber auch in Deutschland, wo ich normalerweise gar nicht reingekommen wäre. Ja? Und dort trifft man natürlich viele interessante Menschen, die dort sitzen, Unternehmer, hochrangige Manager und so weiter. Und mit denen durfte ich einfach dann in einem relativ jungen Alter direkt interagieren, kommunizieren und ja, Geschäfte machen im weitesten Sinn, weil darf man auch nicht vergessen, darum geht es immer. Ne? Und das war eigentlich mein größtes Learning. Und ich glaube, im Nachhinein auch das Learning gar nicht so sehr als Geschäftsmann, sondern als Mensch. Weil ich glaube, was man bei all diesen Erfahrungen lernt, ist, dass man zurechtkommt, wenn man in Situationen geschmissen wird, die man nicht kennt, dass man es schafft, dass man zurechtkommt. Das ist vielleicht nicht immer leicht ist, dass es ungewohnt ist. Wie sagt man so schön, man ist out of the comfort zone, ja, aber man kommt zurecht. Und wenn man das immer wieder macht, dann bekommt man tatsächlich, glaube ich, ein gesundes Selbstvertrauen, einfach durchs Leben gehen zu können und mit allem klarzukommen. Und ich glaube, das war das größte Learning, was ich hatte in der Zeit. Und deine Frage in Bezug auf die Wertschätzung, würde ich eigentlich so beantworten, dass dieses Thema Wertschätzung habe ich eigentlich, bis ich euch getroffen habe, nie reflektiert. Ich habe es aber wahrscheinlich gelebt, aber nicht reflektiert und auch als Konzept in dem Sinne nicht so wahrgenommen. Das, was ich mein Leben lang gesagt habe, geht, glaube ich, ein bisschen in die Richtung. Ich habe mein Leben lang mich eigentlich als jemanden bezeichnet, der immer Glück gehabt hat. Und der das aber auch zurückgespiegelt hat, im Sinne von, ich habe, egal wo ich hinkam auf der Welt, hatte ich immer das Gefühl, wow, die Leute sind alle nett zu mir. Und das Gleiche habe ich zurückgegeben. Das habe ich eigentlich gespiegelt in dem Sinne. Und ich glaube, dass das die Art von Wertschätzung ist, die viele Menschen dann auch geschätzt haben, ohne dass mir das bewusst wurde, weil ich es selber auch geschätzt habe. Ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich in Israel mit einem Backpack an der Straße stand und keine Übernachtungsmöglichkeit hatte. Und wo ich Leute getroffen habe, die mir ihre Wohnung zur Verfügung gestellt haben, wo ich übernachten durfte. Und das meine ich mit Glück. Und das habe ich auch als Wertschätzung wahrgenommen, als Vertrauensvorschuss wahrgenommen. Und genau diese Dinge habe ich eigentlich, ich habe nichts anderes gemacht, als diese Dinge zurückzuspiegeln auf die Menschen, die mit mir zu tun hatten. Ob das Geschäftspartner waren oder Mitarbeiter waren oder auch Vorgesetzte waren. Ja, und das hatte eigentlich wenig zu tun mit Rang und Namen, sondern eigentlich ist das eine menschliche Eigenschaft, die, ich weiß es nicht, die, ob man die hat oder ob man die entwickelt durch seine Sozialisierung und die Art von Erfahrungen, die man macht im Leben, ne? Und Glück gehört da sicherlich auch mit dazu, braucht man auch nicht, das kann man sicherlich auch so sagen. Also, und das geht dann von beiden Seiten.
Das heißt, du hättest eigentlich, ich fand das ganz spannend, was du eingangs gesagt hast. Also die haben da auf die Karte geguckt und haben die Maus gesehen und da war auf einmal, das deute ich jetzt mal so ein bisschen rein, enorm viel Wertschätzung da. Aber eigentlich mehr Wertschätzung für die Marke als ja. Wertschätzung für dich da war. Ja. Und dann hast du gesagt, nee, ich bin eigentlich immer so gewesen, wie ich bin. Ich bin meinen Werten irgendwo immer treu geblieben. Ist das etwas, was sich bei dir durchgetragen hat? Weil du hast auch im Vorgespräch mal gesagt, naja, irgendwann habe ich das ja alles durchschaut, auch wie diese Mechanismen im Corporate Business laufen. Aber irgendwie habe ich für mich einen Weg gefunden, mir treu zu bleiben. Kannst du da ein bisschen mehr was zu sagen? Ob es da so eine, wie dieses Spannungsfeld auch vielleicht ist zwischen, da wird nach anderen Regeln gespielt und ich bleibe trotzdem meinen Werten treu.
Ja, ich glaube in dem Zusammenhang, dass ich einfach auch Glück hatte mit dem, wie ich bin, weil ich bin ein sehr offener, extrovertierter Mensch, der auch tatsächlich ein wirkliches Interesse hat an anderen Menschen, an dem Leben anderer Menschen, an was andere Menschen wollen, suchen und an dem Austausch an sich. Auch dem Austausch, den ich mit euch hier habe. Also ich schätze das tatsächlich, das hat einen eigenen Wert für mich. Und ich habe festgestellt, dass in der Geschäftswelt das nicht immer so ist, sehr oft eben nicht so ist, dass dieser eigentliche Austausch wird nur benutzt als Medium, als Instrument, um Geschäft zu machen. Ja, also ich bin nett, ich bin freundlich, ich bin charmant, weil ich weiß, das bringt mich weiter bei der Erreichung meiner Ziele. So, ich hatte aber dieses wirkliche Interesse an der anderen Seite, auch an der anderen, auch an dem Geschäftspartner. Was will der? Was braucht der? Was will der erreichen? Und was kann ich ihm geben dafür als Walt Disney zum Beispiel oder auch wer auch immer, was kann ich dazu beitragen, um ihn erfolgreich zu machen und natürlich auch mich dabei und meine Firma damit erfolgreich zu machen. Und ich glaube, dass das wenn das vom Herzen kommt, spüren die Menschen das. Und darüber hinaus spüren die das auch, langfristig. Also man kann solche Dinge spielen. Ja, und ich glaube, dass in unserer heutigen Gesellschaft viel gespielt ist, überall, auf jeder Ebene, in der Politik, im Geschäft, im täglichen Leben und so weiter. Und aber tief spüren Menschen nach einer Zeit, wer oder was ist authentisch und was nicht. Und das hat mir eigentlich, da hat mir eigentlich meine eigene Persönlichkeit in die Karten gespielt und hat mir geholfen, in dem, was ich geschäftlich gemacht habe, erfolgreich zu sein.
Du hast ja da jetzt gerade über Empathie gesprochen im Grunde genommen. Also mitfühlen, also echtes Interesse zu haben, hat viel damit zu tun, eine gute Wahrnehmung zu haben, natürlich auch Mitgefühl zu entwickeln. Bist du da ein Exot oder würdest du sagen, wir müssen uns vielleicht auch gerade in Zeiten wie diesen, wo immer mehr auf Zahlen und Performance und Effizienzdruck geschaut wird, mehr mitfühlende Chefs leisten?
Ich glaube schon, dass es viele Menschen da draußen gibt, die so sind, die das ehrlich meinen und ehrlich umsetzen und ehrlich leben jeden Tag. Ich glaube allerdings, dass es auch viele, ich glaube auch, dass der Nachteil eventuell ist mit diesem Lebensansatz, dass du nicht dieses ganz große Ego hast, das manchmal eventuell gebraucht wird, um in irgendwelche ganz hohen Positionen zu kommen. Denn dort musst du vielleicht manchmal dann auch, ich will nicht sagen über Leichen gehen, aber ich will sagen über Leichen gehen. Und das hat man nicht mit dieser Einstellung. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so, dass du vielleicht häufiger auch in Führungspositionen Menschen findest, die das nicht so verkörpern, sondern die eher den anderen Ansatz verkörpern, weil sie wollen das sehr und die gehen da, weil die sich auch so definieren. Ja, wenn du dich aber nicht so definierst durch Titel, Position und so weiter, sondern dich über versuchst, dir treu zu bleiben, dann kannst du damit aber immer noch Erfolg haben. Also für mich, ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus dem Fußball. Ja, für mich, ich habe mit großem Interesse beobachtet den Jürgen Klopp zum Beispiel. Ja? Der ist ja auch nichts anderes als ein Manager. Für mich im Gegensatz, ich kenne da jetzt auch nicht so viele, aber wenn ich jetzt mal als den Gegenspieler den Mourinho nehme, den José Mourinho, ich weiß nicht, wie sehr ihr im Fußball drin seid, José Mourinho, der sich damals in England eingeführt hat und er sich selbst tituliert hat als I'm the special one. Ja? Und der Klopp, als er sich eingeführt hat, hat er sich dann im Spiel mit diesem Wort, mit diesem Satz von Mourinho, hat er sich vorgestellt, I am the normal one. So, und ich würde mal sagen, ich betreibe mehr den Klopp-Ansatz, nämlich den, ich bin mit euch in einem Team. Ich versuche, das Beste da rauszuholen in einem Teamansatz. Ich halte mich nicht für besser als ihr. Ich spiele meine Rolle. Ich versuche, meinen Teil beizutragen, dass das Team erfolgreich ist, so wie es jeder andere auch macht. Ich halte mich für nicht besser und nicht schlechter als jeden anderen Teamplayer. Und das ist ein Ansatz. Der andere Ansatz ist, ich bin der große Meister. Ich weiß es besser. Und ihr tut einfach, was ich euch sage, und dann wird alles gut. Ja. Und das ist aber auch eine Persönlichkeitsgeschichte. Jeder ist so, wie er geworden ist, durch bestimmte Gründe und Erfahrungen und Persönlichkeit und DNA und im Leben. Und beide Ansätze funktionieren auch. Ich behaupte nur, dass in dem ersten Ansatz, also in dem, ich nenne den mal den Klopp-Ansatz, du dort mehr Menschen mitnimmst und als Team erfolgreicher bist als mit diesem aufoktroyierten Leadership-Ansatz, weil dir dort die Leute nur folgen, weil du ihr Vorgesetzter bist. Aber sie folgen dir nicht, weil das authentisch und überzeugend ist, was du machst, sondern sie folgen dir nur, weil du der Vorgesetzte bist. Ja, und das sind zwei ganz verschiedene Ansätze. Beide können zu Erfolg führen, überhaupt keine Frage. Und es gibt vielleicht auch viele Menschen, die den einen oder anderen Ansatz für sich selber als in Anführungsstrichen Teammitglied oder Follower oder wie immer man das nennen möchte, für die das effektiver ist. Manche wollen tatsächlich auch geführt werden und wollen da gar nicht groß nachdenken und viel einbringen. Das ist so. Und das sind so diese verschiedenen beiden Ansätze. Der Wertschätzungsansatz, glaube ich, ist viel stärker im ersten Fall. Und ich glaube, das ist auch der langfristig nachhaltigere Ansatz, weil du als Team immer erfolgreicher bist in Summe als die Einzelteile in dem Team.
Es gibt im Prinzip ja in der Wertschätzungsliteratur mittlerweile sehr häufig den Ansatz zu sagen, wir können uns Chefs ohne Empathie, ohne Wertschätzung gar nicht mehr leisten. Wir werden also auch wirtschaftlich erfolgreicher, wir werden in der Wertschöpfung erfolgreicher, wenn wir mehr Wertschätzung zulassen. Demzufolge könnte man jetzt eigentlich auch schlussfolgern, dass es in den letzten 10, 15 Jahren immer mehr Richtung Klopp-Ansatz gegangen ist, immer mehr Menschen diesen Ansatz für sich entdecken, der José Mourinho so ein bisschen auf dem Abstellgleis mittlerweile gelandet ist. Und konntest du diese Entwicklung auch so ein bisschen in deinem Leben wahrnehmen und verfolgen, dass du gemerkt hast, dass andere vielleicht auch das erkannt haben oder dass du mit mehr Menschen heute zu tun hast, die wertschätzender agieren, die das anders auch annehmen können, diese Art des Kooperativen, auch im Führungsstil vielleicht, als früher, also dass es so eine Art Entwicklung gegeben hat?
Wahrscheinlich ist diese Art der Führung oder auch Organisation oder der Struktur auch natürlich ein gesellschaftlicher Ausdruck. Wenn wir uns zurückversetzen in vielleicht die 60er Jahre, ist das vielleicht noch offensichtlicher. Da war der Ansatz viel hierarchischer, viel weniger teamorientiert als das heute ist. Insofern hat sich die Gesellschaft natürlich auch als Ganze ganz anders entwickelt, ist viel transparenter, offener geworden. Und das reflektiert sich sicherlich auch in den Führungsstilen wieder. Ich würde nur denken, dass wenn man mal einen Schritt zurück macht, wenn man mal sich ganz ehrlich das kapitalistische System anschaut, dann steht ganz klar im Vordergrund der Erfolg. Ja, der wirtschaftliche Erfolg. Das steht ganz vorne. Und wie man dorthin hinkommt, ist natürlich ein sehr wichtiger Weg. Und je erfolgreicher, je mehr wirtschaftlichen Erfolg der Teamansatz versus dem anderen Ansatz bringt, desto mehr wird das auch gewünscht. Da sprechen Leute oft gar nicht so, ich denke, offen und ehrlich darüber und machen sich das so klar. Und manchmal wird dann, glaube ich, auch dieser Empathieansatz, der wird dann rein als Instrument wieder benutzt. Ja, also wenn ich weiß, das ist gewollt, das ist gewünscht, das ist positiv in einem Unternehmen oder in einer Gesellschaft, dann fang vielleicht so mancher auch an, sich dementsprechend zu verhalten, ohne das zu fühlen, ohne das auch vorzuleben, ohne das auch verinnerlicht zu haben, sondern dann wird das natürlich ein reines Führungsinstrument. Und vielleicht kann das auch funktionieren in gewisser Weise. Allerdings bin ich auch davon überzeugt, dass wir alle als Menschen so etwas spüren und da natürlich auch durchschauen auf eine bestimmte Art und Weise, weil man kann sowas nicht für immer und ewig durchhalten, ja, wenn man eine bestimmte Empathie vorspielt, nur anstatt sie wirklich zu leben. Ja, aber wir müssen uns auch wieder im Klaren sein. Am Ende zählt in unserem Wirtschaftssystem der Erfolg. Und wenn dieser kooperative Team- und Führungsstil einen dorthin bringen kann, findet es sicherlich jeder toll. Aber wenn der andere Ansatz erfolgreicher ist, dann finden die das bestimmt noch toller.
Spannend, Sven, wäre ja zu sehen, wenn dieser Führungsaspekt vielleicht erfolgreicher ist, ne, der Mourinho-Effekt, man aber merkt, man hat irgendwann gar keine Mitarbeitenden mehr, die man führen kann, weil die nämlich kein Interesse daran haben, einen empathielosen Führenden vor sich zu haben. Ja. Und dass man eher vielleicht auf das Pferd setzt, lasst uns versuchen, dieses Instrument des Wertschätzenden, des Kooperativen, auch in der bei den Führungskräften einzuführen, damit die das nur lang genug umsetzen, bis sie es irgendwann spüren oder selber in eine Transformation gehen, um das vielleicht dann auch zu leben.
Ich wünsche mir, dass das so ist, wie du das sagst. Ich bin nur nicht ganz so überzeugt, weil mein Vertrauen in die Menschheit etwas gelitten hat in den letzten Jahren, weil das Gleiche kannst du projizieren auf die Politik. Ich glaube, dass der nachhaltigste, langfristige Ansatz der erste ist. Davon bin ich überzeugt. Aber wie gesagt, es gibt auch viele, viele Menschen, die kommen damit gar nicht klar. Die kommen damit gar nicht zurecht. Weil sie müssen ja auch Eigenverantwortung übernehmen. Sie müssen auch sich einbringen. Und sie müssen auch ein Teil des Teams werden, ein aktiver Teil. Und Menschen, die in einer Herde agieren wollen, für die ist dieser erste Ansatz vielleicht auch gar nicht so der richtige.
Beziehungsweise das, was du ja auch gesagt hast, es geht so lange gut, bis es eben, oder es läuft so lange, bis es eben nicht mehr gut geht. Also bis irgendwann halt massive Kündigungswellen da sind in Zeiten, wo dann Mitarbeitende sich das auch leisten wollen, einen anderen Job zu suchen, weil ihnen der Chef einfach nicht mehr passt, weil sie sich zu sehr gedemütigt fühlen. Und ich meine, es gibt sehr erfolgreiche Unternehmer, wie zum Beispiel Richard Branson, der immer gesagt hat, ich glaube, eins seiner Zitate ist, if you treat your people well, they will treat your customers well. Und wir alle wissen, dass wenn die Kunden zufrieden sind und kaufen, läuft das Unternehmen gut. Also ergo, behandle deine Mitarbeitenden gut. Und damit sind wir ja auch wieder bei der Wertschätzung in beide Richtungen.
Ja, bei dem Richard Branson ist das auch so. Ich habe auch im Laufe der Jahre bin ich in seinem Umfeld oft begegnet. Und ich halte den auch für eine sehr positive, starke Persönlichkeit, der auch durch Wertschätzung, mit Wertschätzung Geschäft gemacht hat, also im positiven Sinne, nämlich indem er vielen Aufgaben und Vertrauen entgegengebracht hat und Aufgaben übergeben hat, die in dem anderen Fall er selber nur hätte als Control Freak vielleicht machen wollen. Das wäre dann der andere Ansatz. Und er hat sehr viel Vertrauen dort anderen Menschen entgegengebracht und die haben dann eigentlich seine Marke weiterentwickelt, zusammen mit ihm. Aber durch dieses Vertrauen und die Wertschätzung, die er diesen anderen Menschen gegeben hat, hat das eigentlich seine Gesamtmarke Virgin immer weitergebracht. Ich glaube, das ist aber auch eine sehr starke, oft eine Unternehmerpersönlichkeit ausmacht. Und wenn man jetzt mal den Richard Branson als Fall nimmt, das kann man ja auch gar nicht, der kann es ja auch gar nicht irgendwo gelernt haben, an einer Schule oder so, weil er die gar nicht besucht hat. Der hat ja sehr früh damit angefangen als Unternehmer. Und daran sieht man auch, dass das eine Persönlichkeit ist, die es vom Leben geprägt und weniger von Schulen oder Bildungsinstitutionen. Und dann kann man sich natürlich auch fragen oder bewusst machen, dass sich Persönlichkeit zwar auch bilden kann und sicherlich auch bildet durch Institutionen, Bildungsinstitutionen, Schulen, Universitäten und so weiter, aber im großen Teil auch durch die anderen Dinge des Lebens, nenne ich das mal. Oder ich spreche manchmal ich habe euch das im Vorfeld auch erzählt, an internationalen Schulen. Ich nenne das die School of Life. Das sind für mich, das subsumiert sozusagen die ganzen anderen Themen, wodurch wir alle lernen und uns als Mensch weiterentwickeln, die jetzt nicht schulischer oder universitärischer Natur sind. Das sind Erfahrungen mit Menschen. Das kann alles Mögliche sein, von Reisen bis Sport bis Hobbys bis menschlicher Interaktion und so weiter. Und dass wir uns da als Persönlichkeit bilden und weiterbilden und hoffentlich auch nie damit aufhören und die auch einen Großteil unserer Persönlichkeit prägen. Und die können wir dann auch eigentlich einsetzen im Sinne der Wirtschaft. Und das hat, glaube ich, der Richard Branson verkörpert, das im sehr positiven Sinne, wie man das tun kann als ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Ja.
Und je mehr Beispiele wir dann haben, wie vielleicht Richard Branson, umso mehr wird es auch wieder für Nachwuchs attraktiv, sich an solchen Vorbildern zu orientieren. Ich erlebe das eigentlich auch gerade so in der Unternehmenslandschaft, dass es neben dem Turbokapitalismus eben auch noch eine Alternative gibt, die einfach stärker im Fokus steht als noch vor 20 Jahren, sondern dass man eben sieht, viele Sachen sind gemeinwohlorientierter, gemeinnütziger. Das ist immer noch nicht so stark, dass man es als den einzigen Weg sehen würde. Aber es ist eine Art Alternative geworden, mit der man auch immer mehr rechnen kann, wo Wertschätzung stärker gelebt wird, wo vielleicht auch junge Menschen, die nachkommen, sehen, ach guck mal, das geht ja auch. Hier kann ich mich mit meiner Persönlichkeit vielleicht auch anders einbringen und mich hier anders, als es auf irgendeinem Elite-College gelehrt wird, tatsächlich weiterentwickeln.
Wahrscheinlich ist das auch ein Kriterium, was insbesondere in Zeiten, wo der Arbeitnehmermarkt, also wo der Arbeitnehmer in einer stärkeren Position ist, wird das sicherlich auch eine Rolle spielen bei Unternehmen, denn dort, wo es nicht die Fachkräfte so leicht mehr gibt wie früher, wird das dann eventuell auch zu einem Einstellungskriterium für den Kandidaten, der sich dann klar macht, ja, in was für einem Umfeld möchte ich eigentlich arbeiten. Ja? Allerdings muss man, ich habe immer eigentlich gesagt, mein ganzes Leben lang, wir müssen uns, glaube ich, auch verabschieden manchmal von diesem Gedanken, was ist ein Unternehmen? Ein Unternehmen im konkreten, täglichen Spiel, Zusammenspiel, ist ja eigentlich nichts anderes als deine Kollegen und dein Chef. Und was der CEO in Los Angeles oder in New York da gerade tut oder macht, das bekommst du ja gar nicht mit. Sondern und insofern ist das eigene kleine Umfeld, in dem du agierst, jeden Tag, in dem du zur Arbeit kommst, macht eigentlich dann das Unternehmen aus. Ja, oder auch die Kultur des Unternehmens. Und ich kenne auch nicht wenige Unternehmen, wo das dann wirklich ganz anders gelebt wird vom Individuum. Da kann es sein, dass der Ober-CEO ist ein Mourinho und der darunter ist ein Klopp. Und beim Klopp sind sie alle happy und bei dem anderen Mourinho sind sie alle nicht happy. Aber im Endeffekt muss man sich eben auch immer wieder klar machen, Wirtschaft ist ja kein Wohlfühlbecken, sondern im Endeffekt geht es in der Wirtschaft, jeder Wirtschaft, auch bei den tollen Unternehmen, wo ich gearbeitet habe und selbst bei den Non-Profit-Unternehmen wie National Geographic, wo ich 10 Jahre gearbeitet habe, muss man sich nichts vormachen. Es geht immer nur darum, die Ziele zu erreichen. Und dann sehr oft sind das wirtschaftliche Ziele oder sind das Profit-Ziele. Und das muss man sich aber auch immer wieder im Klaren halten. Und insofern wird natürlich dann Persönlichkeit, wo die Wertschätzung vielleicht auch ein Teil davon ist, schon auch zum Instrument. Ja, ich habe nur, und ich will noch mal darauf hinweisen, was ich ganz zu Anfang gesagt habe. Ich glaube, es gibt einen Unterschied dazu, wenn ich Wertschätzung als ein Instrument ansehe, was ich anwende, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen bei meinen Mitarbeitern, oder ob ich Wertschätzung tatsächlich lebe und das natürlich auch einbringe. Das mag auf den ersten Blick gleich aussehen für den Mitarbeiter, ist aber mittel- bis langfristig schon ein Unterschied. Denn mittel- bis langfristig verstehen das versteht das jeder Einzelne auch. Und insofern ist es auch nicht selten, dass eine bestimmte Art von Führungskultur vorgespielt wird, um ein attraktives Arbeitsumfeld vorzugaukeln. Und ja, und dann nach 2 Jahren versteht der Mitarbeiter, oh, das hörte sich alles ganz toll an, als ich gekommen bin, aber so ganz ist es ja nun doch nicht. Ja. Und dann passiert Folgendes, dann passiert das Spiel des Lebens, wo der Mitarbeiter sagt, oh, das Gras auf der anderen Seite des Zaunes ist grüner, da läuft das besser. Aber das ist in meiner Erfahrung leider nicht so, denn auf der anderen Seite des Zaunes ist das Gras anders und da gibt's andere Themen. Also möchte ich diesen Spruch gerne anders beenden und möchte sagen, das Gras ist nicht grüner auf der anderen Seite des Zaunes, sondern es ist dort grüner, wo du es wässerst. Also wo machst du selber als Individuum den Unterschied, den positiven Unterschied? Denn auch das kann viel bewirken. Ich glaube, dass wir uns auch klar machen sollten, dass wir als Individuum, auch als vielleicht jemand, der in der Hierarchie weiter unten steht, dass wenn du im täglichen Leben, in deinem Team, in deinem Umfeld, in deiner Firma mit einer positiven Einstellung gehst, mit Wertschätzung agierst, dass das auch eine Auswirkung hat auf alle Menschen um dich herum, inklusive deinem Vorgesetzten. Und dass das auch sehr viel Positives bewirken kann, auch bei dem Vorgesetzten und vielleicht auch in der Art und Weise, wie der Vorgesetzte dann wieder das zurückspiegelt mit seinem gesamten Team. Insofern kann ich das nur sagen und hoffen, dass viele Menschen das auch an sich als Ziel nehmen, nämlich für sich selbst als Persönlichkeit zu wachsen im Leben, aber auch Vertrauen da rein zu haben, dass dich das im Leben auch weit bringen kann und im Positiven, auf einem positiven Weg weit bringen kann.
Ja. Wenn das wäre fast ein wunderbares Schlusswort, wenn wir nicht für dich noch eine Abschlussfrage hätten. Und die lassen wir jetzt einfach noch mal kurz raus, weil du hast uns wirklich einen tiefen Einblick auch in deinen Werdegang, deine persönliche Entwicklung gegeben. Da steckte viel drin, denke ich auch, was sicherlich auch angehende junge Führungskräfte mitnehmen können. Und deshalb auch die letzte Frage an dich. Was würdest du deinem 30-jährigen Ich heute raten? Vielleicht in einem kleinen Mantra.
Mein Mantra oder mein Lebensmantra fassen 3 Schriftsteller oder Poeten zusammen und ein japanisches Konzept. Die 3 Menschen, die ich hier nennen möchte und dessen Literatur ich jedem ans Herz lege, sind einmal Hermann Hesse, insbesondere Siddhartha, ist John Strzelecki, einer der heutigen Bestseller-Autoren in Deutschland, Café am Rande der Welt, The Big 5 for Life, insbesondere für jeden, der in der Wirtschaft agiert, The Big 5 for Life. Dann Paulo Coelho, der brasilianische Bestseller-Autor und das japanische Prinzip von Ikigai, nämlich auf einfache, bescheidene Art und Weise Perfektion zu leben, als Individuum, als Person, als die sich ja ausdrückt, einmal als Persönlichkeit, aber natürlich auch als Arbeitnehmer oder als Unternehmer oder als jemand, ein Handelnder in der Wirtschaft. Und diese Kombination hat in meiner Beobachtung, die fassen eigentlich alles zusammen, wie ein Mensch positiv, konstruktiv, wertschätzend durchs Leben gehen kann.
Wunderbar. Ich habe fast alles gelesen.
Super. Das ist schön.
Ja. Fast.
Herzlichen Dank, Sven, für den tollen Beitrag zu unserem Wertschätzungspodcast.
Ich danke euch.
Was für spannende Einblicke von Sven. Lass uns doch das Wichtigste noch einmal zusammenfassen.
Ja, Sven hat uns gezeigt, dass sowohl ein wertschätzender und transformativer Führungsstil, ja, wie ihn zum Beispiel Jürgen Klopp lebt, als auch ein eher autoritärer Stil, wie bei José Mourinho, durchaus erfolgreich sein kann. Es kommt eben darauf an, was zum Team und zur jeweiligen Situation passt.
Ja, und dass ArbeitnehmerInnen mehr Einfluss und mehr Macht haben, als sie vielleicht öfter denken. Das nehme ich auch noch mit. Die Arbeitnehmenden können das Unternehmen zum Beispiel einfach verlassen, wenn es ihnen nicht gefällt.
Ja, aber eben auch nicht gleich das Handtuch werfen. Denn, wie Sven so schön sagte, das Gras ist dort grüner, wo du es wässerst.
Ein toller Gedanke. Und spannend fand ich auch seine Buchtipps. Da denke ich jetzt gerade an John Strelecki, an Hermann Hesse, an Paulo Coelho. Und er hat auch das japanische Ikigai-Prinzip genannt. Das sind alles echte Inspirationsquellen für Führung und für persönliche Entwicklung.
Ja, lass uns doch einfach noch mal kurz schauen, auch wofür die Autoren stehen. Also John Straleckis Bücher kenne ich. Da geht es wie im Das Café am Rande der Welt oder in auch dem Buch The Big Five for Life ja eigentlich um den Sinn des Lebens. Die Bücher ermutigen dazu, den eigenen Zweck der Existenz zu finden und inspirieren dazu, bewusstere Entscheidungen zu treffen. Also ein erfüllteres Leben zu führen und auch die eigenen Prioritäten in Einklang mit persönlichen Werten zu bringen.
Soweit sind wir da bei Paulo Coelhos Büchern thematisch auch nicht von weg. Da haben wir Bücher wie Der Alchemist zum Beispiel. Und diese Bücher, die erkunden universelle Themen wie Selbstfindung oder persönliche Träume oder der Glaube an die eigene Bestimmung. Coelho verfasste poetische Erzählungen, sehr spirituelle Erzählungen und macht damit auch Mut, der eigenen Intuition zu vertrauen und auch Herausforderungen anzunehmen. Ja, vielleicht sowas wie, auch wenn es etwas pathetisch klingt, aber die Magie des Lebens in den kleinen Dingen zu entdecken.
Ja, absolut. Und also ich persönlich finde auch das Ikigai-Prinzip, was Sven noch nannte, ganz besonders spannend, weil es eben so greifbar und damit auch so umsetzbar ist. Also darüber kann man natürlich auch einen eigenen Podcast machen, aber vielleicht einfach mal kurz erklärt, was es ganz grob bedeutet. Also das Prinzip Ikigai stammt aus Japan, wie Dennis auch schon sagte, und beschreibt den Grund, warum es sich lohnt, morgens aufzustehen. Also es basiert auf der Schnittmenge von vier zentralen Aspekten. Einmal, was du liebst, das ist die Leidenschaft. Zweitens, worin du gut bist. Das betrifft deine Fähigkeiten. Drittens, was die Welt braucht, also der Sinn letztendlich. Und viertens, womit du konkret Geld verdienen kannst, also dein Beruf zum Beispiel. Und dein Ikigai liegt dort, wo sich diese Aspekte überschneiden und steht damit für ein erfülltes und sinnhaftes Leben. Ich habe selber mal probiert, es klingt einfach, ist es aber nicht, aber ist ein super Prinzip.
Ich überlege gerade ganz intensiv, wo mein Ikigai liegt. Und ich überlege, warum ich John Strelecki immer noch nicht gelesen habe. Und während ich das tue, hast du, glaube ich, noch einen Wertschätzungshack für uns, Doro, oder? Weil das ist ja auch eine schöne Tradition in unserem Podcast, die wir weiterleben lassen.
Habe ich tatsächlich, Dennis. Und ja, ich habe heute das Selbstwertschätzungstagebuch dabei. Also wir wollen ja mit dem Podcast und mit unserem Schwerpunkt Wertschätzung auch die Selbstreflexion stärken. Und was liegt da näher, als auch ein solches Selbstwertschätzungstagebuch zu führen, in dem positive Erfahrungen, Erfolge und Dinge, die man eben an sich selbst schätzt, festgehalten werden. All das stärkt das eigene darüber nachdenken. Aber es kann auch ganz praktisch helfen, das Selbstbewusstsein zu steigern.
Ein sehr sinnvoller, schöner Hack, Doro. Vielen Dank. Ja, und jetzt kommen wir auch schon so langsam zum Ende unserer heutigen Folge. Wir freuen uns mit euch auf die kommenden Folgen, wenn wir uns weiter so tief mit verschiedenen Aspekten von Wertschätzung in Unternehmen, aber auch in Organisationen beschäftigen werden. Und dann auch weiterhin mit InterviewgästInnen. Also, liebe ZuhörerInnen da draußen, bis bald und bleibt wertgeschätzt.
Vielen, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und uns natürlich auch bewertet. Bis zum nächsten Mal bei Vitamin W.